Bitte alle Platz nehmen, genau. Thema für heute, mit dem wir uns beschäftigen, ist Persönlichkeitstheorien. Ein neues Thema in der Vorlesung. Wenn Sie die alten Videos nochmal angeguckt haben, das gab es bisher immer nicht. Das habe ich mal neu eingeführt, weil ich gedacht habe, A, es ist ziemlich spannend, B, es ist ziemlich relevant für viele Sachen, die in Organisationen ablaufen, aber auch Sie haben da wahrscheinlich schon öfters von gehört. Persönlichkeit ist ein Begriff, den benutzt man in der täglichen Sprache relativ häufig, vielleicht auch auf sich selber oder um andere zu beschreiben, und da wollen wir heute mal ein bisschen genauer gucken, was dahinter steckt. Genau, wo sind wir in unserem Ablauf der Vorlesung? Wir sind hier bald am Ende des untersten Teils der Pyramide. Das heißt, die Individualebene, die haben wir noch heute, die Veranstaltung jetzt. Nächste Woche sprechen wir dann nochmal über Emotionen und Stress, auch noch eine ganz wichtige Facette. Und dann haben wir quasi diese Basis gelegt. Kurze Rekapitulation nochmal zum letzten Mal. Was hatten wir da besprochen? Da ging es um das Thema Lernen und Entscheiden in Organisationen. Also erstmal um das Thema, wie entsteht Qualifikation, wie findet Lernen statt. Da haben wir über die grundlegende Arten vom Wissen gesprochen. Das kommt auch gleich bei den Wiederholungsfragen nochmal. Dann haben wir die verschiedenen Lerntheorien behandelt. Einmal die verhaltensorientierten Lerntheorien, dass Lernen eigentlich nur ein Reizreaktionsschema ist, ganz vereinfachte, simplistische Form des Lernens, die man schon benutzen kann, um ganz einfache Verhaltensänderungen vielleicht herbeizuführen. Bisschen komplexeres Lernen, das ist dann eher ein kognitives Lernen, da haben wir die kognitiven Lerntheorien, Lernen am Modell insbesondere, Adaption von eigenen Denkmustern, komplexe Sachverhalte, Zusammenhänge vielleicht auch zu reflektieren, anzupassen, das ist eine komplexere Form des Lernens. Dann zweiter Teil, hatten wir über diese Entscheidungsfindung gesprochen, treffen wir eigentlich rationale Entscheidungen ganz generell, aber auch im organisationalen Kontext, insbesondere die Top-Führungskräfte, wie ist das? Und hatten gesehen, dass wir nach Stand der Forschung da relativ häufig, und zwar Entscheidungen, auch aus kognitiver Vereinfachung her auf unsere Intuition verlassen, was per se erstmal nichts Schlechtes ist, dass wir ganz selten nur rein rational entscheiden, einfach weil das viel zu aufwendig ist, weil das viel zu anstrengend ist, weil wir da gar nicht die Ressourcen zur Verfügung haben. Die Herausforderung, das war dann letztes Mal ganz am Ende, ist, dass wir bei vielen Entscheidungen, die wir so alltäglich treffen, aber die dann auch in Organisationen getroffen werden, wir denken und auch Führungskräfte da denken, die treffen sie rein rational, wägen alles gegeneinander ab, aber ganz häufig gibt es Entscheidungsverzerrungen, die da vorliegen. Also man guckt nach den Informationen, die man am Anfang zur Verfügung hatte, es gibt eine Fahrtabhängigkeit in der Entscheidungsfindung, wir haben häufig eine Risikoaversion bei unseren Entscheidungen, ganz, ganz viele andere Faktoren, die dazu führen, dass wir sogenannte verzerrte oder gebiaste Entscheidungen treffen. Und das ist an sich eine Herausforderung, und da hatten wir ganz am Ende drüber gesprochen, wie man darauf reagieren kann. Heute jetzt, wie gesagt, Persönlichkeitstheorien. Bevor wir damit einsteigen, die beiden Wiederholungsfragen, das kennen Sie schon, wir machen das wieder diesmal mit dem etablierten Pingo, mit der Pingo-Plattform, die hoffentlich wieder gut funktionieren müsste. Da können Sie jetzt draufgehen zur ersten Frage, die eine Ein-Punkte-Frage ist und eine Mehrfachnennung. Da geht es um dieses Thema Wissen, was wir letztes Mal am Anfang hatten. Nämlich können Sie hoffentlich noch explizites und implizites Wissen, da hatten wir drüber gesprochen. Und hier ist jetzt implizites Wissen ist erstens leicht übertragbar, zweitens personenspezifisch, drittens bewusst und leicht abrufbar, viertens erfahrungsbasiert. Und sehen dann, das sieht relativ eindeutig aus, wie Sie das beantwortet haben. Also implizites Wissen ist leicht übertragbar, das haben nur ganz wenige angekreuzt, 10%, und das ist auch falsch, denn es ist gerade die Herausforderung bei dem impliziten Wissen, dass es nicht leicht übertragbar ist, dass es an Personen meistens gebunden ist, an Prozesse, manchmal auch an mehrere Personen gebunden ist, und deshalb die Herausforderung ist, dieses Wissen übertragbar zu machen. Die zweite Antwort war, es ist personenspezifisch, und das hatte ich jetzt gerade schon gesagt, das ist in der Tat der Fall. Meistens ist implizites Wissen an einzelne Personen gebunden, und das ist die Herausforderung für Organisationen, dass sie natürlich nicht abhängig sein wollen in ihrer Existenz, in ihrer Produktivität, in ihrer Innovationskraft von einer einzelnen Person und das gerne externalisieren möchten. Dritte Antwort war bewusst und leicht abrufbar. Das haben immerhin fast 20% angekreuzt, das wäre falsch. Denn gerade das ist es nicht. Ich kann es nicht leicht abrufen, sondern ich muss das über längere Zeiträume vielleicht versuchen, irgendwie festzuhalten, in Kommunikation mit dem Mitarbeiter vielleicht rauszukriegen. Und es ist erfahrungsbasiert, das haben wieder fast alle richtig angekreuzt und das ist auch richtig, denn dieses implizite Wissen, das baut sich eben lange, häufig über Erfahrung, über implizite Tätigkeiten, die man vielleicht über eine lange Berufslaufbahn ausübt, auf. Und das ist die große Herausforderung. Also wer die beiden Sachen hier angekreuzt hätte, personenspezifisch und erfahrungsbasiert, hätte hier den einen Punkt bekommen für diese erste Frage. Gucken wir auf die zweite Frage. Lese ich Ihnen erstmal vor, dann können Sie auch in Ruhe mitlesen. Margarete Neiser ist Personalchefin eines internationalen Softwareunternehmens in Deutschland. Aufgrund von grundlegenden Veränderungen in der Unternehmensstrategie sind in den nächsten Monaten deutliche Veränderungen in der Abteilungs- und Teamstruktur notwendig. Es werden neue Abteilungen aufgestellt, wodurch viele neue Teams entstehen. Ein daraus resultiertes Hauptproblem sieht Frau Neiser darin, das Wissen der alten Abteilungen und Teams in die neuen zu integrieren. Welche der folgenden Aspekte muss Frau Neiser in den nächsten Monaten beachten? Mehrfachnennung, 3 Punkte. Ist das A oder 1, das implizite Wissen der erfahrenen Mitarbeiter ist schwer übertragbar und es wird daher einige Zeit und Erfahrungsbildung dauern, bis das Wissen ins neue Team integriert werden kann? Ist das 2, erfahrungsbasiertes Wissen ist oftmals kontext- und personenspezifisch, ist es somit nicht sicher, dass das gesamte Erfahrungswissen in die neuen Teams übertragen und angewendet werden kann? 3, erfahrungsbasiertes Wissen kann klar und explizit kommuniziert werden und durch gute Dokumentation in die neuen Teams übertragen werden. 4, explizites Wissen muss durch ständiges Üben und Wiederholen erlernt werden. Die Integration des Wissens in die neuen Teams wird mühselig und fordert ein komplexes Wissensmanagement. So, also Tendenz zu den ersten beiden Antworten, aber auch einige, die das 4. angekreuzt haben. Beim 3., das scheinen sie sich relativ einig zu sein. Also wie ist das nochmal? Die erste Antwort war: Das implizite Wissen der erfahrenen Mitarbeiter ist schwer übertragbar und es wird einige Zeit und Erfahrungsbildung dauern, bis das Wissen ins neue Team integriert werden kann. In der Tat, das wäre richtig, das ist eine der Hauptherausforderungen, wie wir das eben schon auch besprochen haben. Das ist eine komplexe Sache, das dauert seine Zeit. Also hier, wer das richtig angekreuzt hat, hätte das schon mal auch korrekt. 2, erfahrungsbasiertes Wissen ist oftmals kontext- und personenspezifisch. Es ist somit nicht sicher, dass das gesamte Erfahrungswissen in den neuen Teams übertragen und angewendet werden kann. Genau das ist auch der Fall, das ist die Herausforderung, auch das wäre richtig gewesen, das sind die beiden richtigen Antworten hier. 3. Antwort, das scheint eindeutig falsch zu sein, zumindest nach Ihrer Einschätzung. Erfahrungsbasiertes Wissen kann klar und explizit kommuniziert werden und durch die gute Dokumentation in neue Teams übertragen werden. Das ist eben gerade nicht der Fall, dass dieses erfahrungsbasierte, implizite Wissen so einfach übertragen werden kann, deshalb nicht richtig. Und 4, das haben immerhin zwischen 30 und 40, wenn ich das hier richtig sehe, angekreuzt. Explizites Wissen muss durch ständiges Üben und Wiederholen erlernt werden. Die Integration des Wissens in die neuen Teams wird mühselig und erfordert komplexes Wissensmanagement. Das wäre richtig, wenn das hier nicht das explizite, sondern das implizite Wissen gewesen wäre. Also da bitte darauf achten, dass Sie es richtig lesen. Für das explizite Wissen ist das eine falsche Antwort. Wenn vorne implizites Wissen gestanden hätte, wäre es die richtige Antwort gewesen. Also, genau, schon ganz gut gemacht. Das Wissensmanagement, das scheint Sie ganz gut mitgenommen zu haben. Und nochmal auch der Hinweis für die Klausur, wirklich alles en Detail lesen. Gerade wenn Sie die Aufgabe das erste Mal lesen, dann im Nachhinein, gerade bei diesen 3-Punkte-Aufgaben, wo es auch um wirklich viel geht, alles ganz detailliert lesen, auch die verschiedenen Antwortmöglichkeiten ganz detailliert durchgehen, sich nicht verleiten lassen, von einem Keyword, das Sie da irgendwie lesen, schon auf die richtige Antwort zu schließen. Gut, dann haben wir das ein bisschen wiederholt, auch mit dem Wissensmanagement. Genau, heute diese Persönlichkeitstheorien. Also, was werden wir machen? Was habe ich heute mit Ihnen vor? Ich möchte Ihnen erstmal vergleichbar auch mit den anderen Veranstaltungen, die wir zum Teil schon hatten, eine grundlegende Einblick geben in dieses Forschungsfeld, das in der Tat auch wieder ein sehr breites Forschungsfeld ist. Also Persönlichkeit, Psychologie ist in der Psychologie eine ganz, ganz wichtige und auch eigenständige Forschungsrichtung, wo es Hunderte, Tausende, wahrscheinlich sogar Zehntausende von Studien gibt, die sich nur damit beschäftigen, was Persönlichkeit ist, wie wir das definieren, das werden wir gleich machen, wie man das misst und auch was verschiedene Persönlichkeitseigenschaften von Individuen, so wie uns, denn für Einfluss haben auf verschiedene Outcomes. Der generellen Psychologie, wenn das dann Lebenserfolg, vielleicht auch im familiären, sozialen Bereich, ob man da gut vorankommt oder nicht. Uns interessiert jetzt hier ganz spezifisch wieder der Arbeitskontext oder der Organisationskontext. Ich möchte aber, dass Sie grundlegende Konzepte hier aus der Persönlichkeitsforschung, also auch Definitionen und auch zentrale Messinstrumente, wir werden auf keinen Fall hier heute alle Messinstrumente der Persönlichkeitsforschung durchgehen, das wird reicht die Zeit hinten und vorne nicht, aber ich werde Ihnen versuchen, die relevantesten, wichtigsten vorzustellen, die insbesondere auch in der Personalpraxis und der Organisationspraxis zum Einsatz kommen. Die sollen Sie kennenlernen, die sollen Sie aber auch bewerten können. Sie sollen verstehen, warum das wichtig ist, Da werden wir uns ein paar Studien angucken, die uns zeigen, dass Persönlichkeitseigenschaften eine prädiktive Validität haben, Effekte zeigen auf relevante Arbeitsoutcomes. Und wir wollen im letzten Schritt nochmal gucken, welche Persönlichkeitseigenschaften sollte denn eine Führungskraft haben, weil da gerade ist es ganz besonders wichtig, Personen vielleicht mit den richtigen Persönlichkeitseigenschaften in diese Position zu bekommen, wo man relativ viel Einfluss haben kann, aber auch vielleicht relativ viel kaputt machen kann. Das werden wir im dritten Schritt machen. Das ist im Robbins und Judge im fünften Kapitel der erste Teil, der geht um Persönlichkeitseigenschaften, der zweite geht da um Work Values oder der erste Teil geht um Persönlichkeitseigenschaften. Wie immer hier unten auch ein paar vertiefende Literaturhinweise, insbesondere zu diesem Big Five, werden Sie gleich sehen, das ist mit der wichtigste Persönlichkeitsmessinstrument, mit dem wir uns auch beschäftigen wollen. Gut, also gucken wir erstmal hier, Einführung, Definition und Entstehung, dann gucken wir, wie das mit Arbeitsleistung zusammenhängt, dann gucken wir im dritten Schritt Persönlichkeit und Führung, das ist unsere detaillierte Agenda jetzt hier. Wie immer, bevor wir da richtig einsteigen können, uns auch damit beschäftigen können, wie da Effekte sind, was das bedeutet, was vielleicht aber auch der Praxiskontext ist, müssen wir wissen, was Persönlichkeit bedeutet. Also wie gesagt, das ist etwas, was man so in seinem täglichen Sprachgebrauch ziemlich stark benutzt, dass jemand eine spezifische Persönlichkeit hat. Wenn wir das jetzt für einen wissenschaftlichen Kontext definieren wollen, aus dem Lehrbuch hier ist da zum Beispiel eine Möglichkeit, das zu definieren. Persönlichkeit ist die Summe der Möglichkeiten, mit denen ein Individuum mit anderen Personen interagiert und auf sie reagiert. Also ziemlich stark der soziale Kontext, also wie wirke ich nach außen, wie interagiere ich mit anderen Individuen in sozialen Kontexten und wie geben die mir Feedback darauf, reagieren die, wie reagiere ich vielleicht auch die. Also aber immer hier das soziale, auch das sozialpsychologische Setting, was hier sehr stark im Vordergrund ist. Das andere, was besonders ist bei Persönlichkeitseigenschaften, wenn wir davon sprechen, ist die Annahme, die dahinter steht, dass das spezifische Charaktereigenschaften sind, die über die Zeit relativ stabil sind. Also das ist hier die Annahme, kommen wir auch gleich dazu, wie vermeintlich Persönlichkeit entsteht, wie Charaktereigenschaften, die wir nach außen tragen, wenn wir mit anderen interagieren, das wäre die erste Definition. Und die Annahme ist hier, dass die zu einem gewissen Grade zumindest relativ stabil sind. Also dass wir schon vielleicht eine Prägung haben durch unsere Erziehung, vielleicht auch durch unsere Jugend, aber die generelle Forschung sagt so, dass ab circa so 25 bis 30, also schon auch bei Ihnen oder ziemlich bald auch bei Ihnen, solche Traits, sagt man auf Englisch, relativ stabil sind und dass sich da nicht mehr so viel tut, was ich für eine Persönlichkeitseigenschaft habe. Das ist so das Paradigma, was ziemlich viele in diesem Forschungsstrang annehmen. Das wird auch von manchen in Frage gestellt. Manche sagen auch, da gibt es schon noch Veränderungen, werden wir nachher auch sehen, durch die Situation, wo ich mich vielleicht reinkomme, wenn ich eine spezifische Arbeitsstelle habe, wo ich zum Beispiel stärker extrovertiert tätig sein muss, wenn ich zum Beispiel irgendwie hier in der Uni anfange zu forschen, bin eigentlich kleiner Forscher irgendwie, irgendwann merke ich, ich muss hier auch unterrichten, ich muss von einer riesen Gruppe hier unterrichten, stresst mich das vielleicht am Anfang ziemlich stark, aber die Zeit werde ich da vielleicht auch, zumindest in meiner Außenwirkung, wie ich nach außen auftrete, von jemand, der vielleicht relativ introvertiert ist, stärker zu jemand, der vielleicht auch extrovertiert nach außen innen auftritt und das vielleicht auch ganz gut meistert. Das heißt, vielleicht finden schon noch so Veränderungen statt, aber das dauert lange Zeit, um sowas zu verändern. Also die grundlegende Annahme ist erstmal, auf Englisch Trait sagt man, das ist ein Charakteristika, eine Charaktereigenschaft, die relativ in Stein gemeißelt sind, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn so die Kindheit, Jugend vorbei ist. Die Frage ist jetzt, wo kommt denn das her? Wie Sie jetzt so als Person sind? Ist das etwas, wo Ihr Umfeld einen starken Einfluss drauf hatte? Wo zum Beispiel ihre Erziehung drauf gewirkt hat, ihr Freundeskreis, den sie so in der Jugend hatten, die Schule, die sie besucht haben, die Lehrer, die sie unterrichtet haben, vielleicht sogar ich noch hier, der sie als Professor jetzt unterrichtet. Oder ist das eigentlich alles schon vorgegeben? Auch ich, der jetzt drei kleine Kinder hat, habe ich da irgendeinen Einfluss drauf, wie die sich als Person entwickeln? Oder kann ich da eh nichts machen? Das ist einfach alles vorgegeben, das ist einfach alles schon durch Vererbung vorgegeben. Das ist eine zentrale Frage, auch in dieser grundlegenden Persönlichkeitsforschung, auch relativ spannend natürlich für uns alle, insbesondere bei so Erziehungsfragen, wie starken Einfluss haben wir eigentlich darauf? Wie kann man sich sowas angucken? Der klassische Ansatz, sowas zu untersuchen, ist, der beste Ansatz, das zu untersuchen, wäre, das mit einem Experiment zu machen. Also einige Leute total zu erziehen, bei allen anderen alles frei laufen lassen, sonst alles konstant zu halten und dann über das ganze Leben zu gucken, wie sich das verändert. Ob das zwischen diesen beiden Treatments, die ich machen würde, einen Unterschied gibt. Das ist natürlich der Realität ziemlich schwer zu machen, so ein Experiment durchzuführen, da würde keiner mitmachen, weil da können Forscher ja kaum darauf Einfluss nehmen, ob jemand erzogen wird oder nicht, ob es da nur Umwelteinflüsse gibt oder nur auf die Vererbung drankommt. Was man dann machen kann, das hatten wir schon einmal, ist aber zu gucken, wann gibt es sozusagen vielleicht eine zufällige Randomisierung, ein zufälliges Experiment in der Natur. Und das wären zum Beispiel Zwillinge. Eineige Zwillinge, das ist der klassische Ansatz, um sich hier was anzugucken, die vielleicht zufällig, zum Beispiel indem sie in Pflegefamilien gekommen sind, bei Geburt getrennt wurden, die quasi das exakt gleiche Erbgut haben, aber dann in unterschiedlichen Kontexten aufwachsen. Dann haben wir quasi ein Quasi-Experiment. Wir haben quasi diese Zwillinge bei Geburt voneinander getrennt, die haben das exakt gleiche Erbgut, das halten wir gleich, und wir geben sie dann in verschiedene Settings, in verschiedene Familien rein. Das passiert, wie gesagt, ab und zu, und das sind dann für solche Persönlichkeitsforscher, aber auch für andere Erziehungsforscher ganz, ganz interessante Settings, wo man das nämlich genau sich angucken kann. Man kann dann gucken nach einer bestimmten Zeit, zum Beispiel, wenn die Leute dann so alt sind wie Sie, haben ihre Jugend sozusagen fast hinter sich, dann kann man ganz umfangreiche Befragungen, Untersuchungen mit denen machen und kann versuchen dann zu isolieren, sind die jetzt immer noch genau gleich, wie es wäre, wenn jetzt nur das Erbgut den Einfluss hatte, oder gibt es da massive Unterschiede, insbesondere in Bezug auf deren Persönlichkeit, wie sie auf andere wirken, wie sie mit anderen Personen interagieren, ob sie gewissenhaft sind, ob sie introvertiert sind, extrovertiert sind, ob sie eher nervös sind, eher in sich ruhend, alles Faktoren, auf die wir gleich kommen werden. Da gibt es einige bekannte Studien, wo das gemacht wurde, insbesondere in den USA, solche Zwillingsstudien. Und da wurde gezeigt, dass Gene fast 50% hier Einfluss haben, was schon ganz schön beeindruckend ist. Also genetische Faktoren im Durchschnitt über alle diese Studien weg, die variieren natürlich immer auch ein bisschen voneinander, auch je nachdem, wie man da untersucht, aber die haben schon ziemlich starken Einfluss. Aber die Kehrseite der Medaille bedeutet dann auch die Umweltbedingungen haben dann Einfluss. Also die Eltern sind da nicht ganz aus dem Schneider sozusagen, ne? Da hat man schon eine gewisse Verantwortung, wie sich das Kind so entwickelt, auch von den Persönlichkeitseigenschaften oder in welches Setting man da so selber reingeht, das spielt auch eine Rolle. Also man kann es nicht ganz eindeutig sagen, aber ich finde jetzt schon erstaunlich, wie stark diese genetische Komponente hier ist und wie stark Gene doch hier auch eine Rolle spielen bei der individuellen Persönlichkeitsentwicklung. Wir sehen das hier unten, das hatte ich eben schon gesagt. Nach Ende der Jugend sind persönliche Eigenschaften relativ stabil. Wie gesagt, relativ, es gibt schon noch Veränderungen, die da stattfinden, aber sozusagen das generelle Konsens in der Literatur ist, dass es da eine relative Stabilität gibt und dass sich solche Persönlichkeitseigenschaften dann bis ins hohe Alter relativ stabil durchziehen. Die Frage ist jetzt, wenn wir das jetzt wissen, und der nächste entscheidende Schritt, wie messe ich denn Persönlichkeitseigenschaften? Wie definiere ich denn verschiedene Persönlichkeitseigenschaften? Auch da gibt es, wie gesagt, eine sehr umfangreiche Literatur zu. Wenn Sie danach googeln, werden Sie ziemlich viele finden. Insbesondere werden Sie auch ziemlich viel von kommerziellen Anbietern hier Tests finden, wie man Persönlichkeit misst. Warum ist das so? Das ist auch der Grund, warum wir uns hiermit beschäftigen. Zum Beispiel bei der Personalauswahl kann es ziemlich wichtig sein, genau zu wissen, was für eine Person stelle ich denn da ein. Das werden wir gleich hier sehen nachher. Persönlichkeit ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Prädiktor von Arbeitserfolg oder zum Beispiel, ob man das Zeug hat, auch eine Führungskraft zu sein. Das heißt, es gibt ziemlich viele Psychologen, A&O-Psychologen, die auch so als Coaching oder Recruiting machen oder auch Firmen, die das machen, Beratungsunternehmen, die quasi Firmen dabei beraten, das ganz, ganz genau zu messen. Ganz viele entwickeln da ihre eigenen Produkte, um das auch zu vermarkten. Das heißt, es gibt da eine Vielzahl von Anbietern. Das ist ganz, ganz großes Business, ganz großes Geschäft. Insbesondere in den USA gibt es eine ganz, ganz große Anzahl von Firmen, die quasi ihre eigene Persönlichkeitstests hier auf den Markt gebracht haben. Ich möchte Ihnen aber jetzt, um das auch ein bisschen zu verkürzen und zu fokussieren, wie gesagt, zwei zentrale Messungen vorstellen. Das eine ist aus meiner Sicht die wichtigste und die beste Messung von Persönlichkeit. Das sind die sogenannten Big Five. Die fünf großen Persönlichkeitseigenschaften, wo systematisch in verschiedenen Kulturkreisen, in ganz vielen verschiedenen Settings gezeigt werden konnte, dass die sich bewährt haben, um Persönlichkeit zu definieren. Das zweite, was ich Ihnen zeigen möchte, ist der Myers-Briggs Type Indicator MBTI. Das ist insbesondere in den USA ein ganz stark praxisrelevanter Persönlichkeitstest, der von fast allen großen Firmen eingesetzt wird, teilweise auch in Deutschland, um Personalselektion vorzunehmen. Auch das ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir uns den angucken, weil der so eine hohe Praxisrelevanz hat und ein bisschen verstehen und versuchen zu eruieren, ob das sinnvoll ist. Gut, aber fangen wir mit diesen ersten an. Big Five, die großen fünf, das hat vielleicht auch der eine oder andere schon mal gehört, wenn man über Persönlichkeit spricht. Hier ist die Idee dahinter, dass sich das quasi aus sogenannter lexikalischer Forschung ergeben hat. Das heißt, man hat erstmal im amerikanischen, englischsprachigen Kulturkreis, später dann auch in anderen Kulturen mal geguckt, großsprachig zu gucken, auch qualitativ, wie werden denn Personen beschrieben? Also wie wird das in Texten auch beschrieben? Kann man Textanalysen machen? Man kann auch Interviews führen, wie ich oder andere als einzelne Person andere beschreiben, deren Eigenschaften beschreiben. Und dann wurde über die Zeit versucht, das runterzubrechen auf vielleicht zentrale Faktoren, wo es quasi Überlappungen gibt, wo es Übereinstimmungen gibt, wie ganz viele verschiedene Individuen beschrieben, andere Individuen beschrieben haben. Und das Erfreuliche ist jetzt hier, die Forschung hat da gezeigt, dass man das auf 5 zentrale Persönlichkeitseigenschaften runterbrechen kann, die fast alle, zumindest positiven Charaktereigenschaften von Individuen beschreiben. Und das sind die folgenden hier. Also, die erste ist das hier oben, Extraversion oder Introversion. Also, das kann man sich auch intuitiv gleich was darunter vorstellen, wie stark trete ich gerne nach außen auf, interagiere auch in sozialen Settings, bin ich optimistisch, bin ich gesellig, bin ich gern unter Leuten, bin ich aber auch durchsetzungsstark, zum Beispiel, wenn ich meine Meinung vertreten muss, wenn es da auch mal Widerstand gibt, wenn ich mit jemandem diskutieren muss, ist das eher stressig für mich, so eine Situation, oder mache ich das gerne? Merken auch andere, dass ich mich dann da wohlfühle, dass ich gerne in so eine Diskussion reingehe, dass wie wenn ich hier so einen Vortrag jetzt halten muss, dass mich das vielleicht am Anfang schon mal stresst, aber irgendwie mit der Zeit, ja, macht das auch Spaß. Das sind im extremsten Fall dann sehr stark extrovertierte Leute, das haben Sie wahrscheinlich auch schon mal alle kennengelernt, wenn man jemanden gar nicht mehr stoppen kann vom Erzählen, wenn der jede Gesprächsrunde dominiert, ganz stark seine eigene Meinung nach außen trägt, versucht andere zu überzeugen, das wären ganz stark extrovertierte Leute. Der Gegenteil davon wäre dann introvertiert, also dass man eher still ist, dass man in sich gekehrt ist, dass man eher schüchtern ist, dass man ruhig ist, weniger kontaktfreudig, nicht unbedingt weniger kompetent. Das ist sozusagen hier die große Herausforderung, auch wenn man zum Beispiel Stellen besetzt, dass wir die Tendenz haben, häufig extrovertierte Leute mehr Kompetenz zuzuordnen als introvertierte Leute. Gerade dann auch in sozialen Settings, in Meetings, in Gruppensituationen, dass dann die Introvertierten untergehen, obwohl sie vielleicht wichtige Punkte hätten, sich nicht so stark einbringen. Also das ist die erste zentrale Definition, sozusagen auch eher Dimension, sozusagen eher nach außen gewendet, bin ich extrovertiert, bin ich introvertiert. Das zweite ist auch sozusagen stark im sozialen Setting zu verordnen, das ist die Verträglichkeit. Also bin ich jemand, der auch von anderen wahrgenommen wird, dass er kooperativ ist, dass er herzlich ist, dass ich als vertrauenswürdig, nachgiebig, wenn ich auch mit jemandem diskutiere, wenn ich mit interagiere, im Unternehmen, in der Gruppensituation, aber auch als Führungskraft, dass ich jemand bin, der angenehm im Umgang ist. Gegenteil wäre, auch das kann man meistens, zumindest aus seiner subjektiven Wahrnehmung, relativ gut einschätzen, dass man jemand als massiv unangenehm anfühlt, als kühl, als eher abweisend, zu dem kann ich gar keine gute Bindung aufbauen. Das wäre sozusagen die Unverträglichkeit. Dritter Faktor ist dann eher was Individuelles, das ist die Gewissenhaftigkeit oder Consciousness auf Englisch. Was bedeutet das? Auch hier relativ eindeutig zu definieren, dass man sehr gut organisiert ist, dass man leistungsbereit ist, dass man zuverlässig ist, dass man sich selber fokussieren kann, dass man sich selber gut organisieren kann. Gegenpol wäre dann, dass man sich leicht ablenken lässt, dass man sich schnell verzettelt, dass man keine gute eigene Struktur aufbauen kann, nicht Sachen zu Ende bringen kann, nicht Sachen gut umsetzen kann. Auch hier, schon ein bisschen vorwegzunehmen, ist schon gut nachvollziehbar, dass so eine Gewissenhaftigkeit für viele Faktoren im Leben relativ wichtig ist. Also gewissenhaft irgendwas durchzuziehen, zu Ende zu bringen, zu durchdenken, sich durchzustrukturieren, das ist hier für so ein Studium wichtig, das ist aber auch ja, für generellen Lebenserfolg wichtig, das ist aber auch im Arbeitsplatz ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Gewissenhafte Mitarbeiter, die auf diesen Faktor hoch unterwegs sind, das ist eine sehr positive Sache. Vierter Faktor der Big Five ist die emotionale Stabilität oder das Gegenteil, der Neurozizismus. Das ist ein bisschen was, wie ich auf Stress reagiere. Ob ich sozusagen ein bisschen in mir selber ruhe, mich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lasse, selbst wenn es mal hektisch wird, kann ich damit umgehen, habe da eine gute Regulation, bin selbstbewusst, selbstsicher, lasse mich nicht so schnell da rausbringen. Gegenteil wäre, auch das haben Sie wahrscheinlich alle schon erlebt, Leute, die sich von der kleinsten Sache aus der Ruhe bringen lassen, die ganz, ganz schnell unsicher werden, ganz schnell neurotisch werden, das ist der Fachbegriff, also gestresst werden, das auch nach außen tragen, das fast dann auch, oder nicht fast, das auch in körperlichen Symptomen zeigen sozusagen, ganz unsicher sind, wenn sie die kleinste Herausforderung haben. Fünfter Faktor und das ist der letzte, ist dann schließlich die Offenheit. Das heißt, wie interessiert, kreativ und offen für neue Ideen, für neue Herausforderungen bin ich? Also sowas, eine progressive Persönlichkeit, setze ich mich gern mit neuen Sachen auseinander, stelle ich vielleicht auch meine eigenen Vorstellungen, Einstellungen in Frage? Oder bin ich eher konservativ, das heißt konventionell, gewohnheitsliebend, bin so in meinen eigenen Routinen verhaftet, will lieber gern den Status quo beibehalten? Das wäre das Gegenteil davon. Also diese fünf Faktoren, Big Five, auf Englisch sagt man manchmal auch Ocean, weil man die auch mit diesen Abkürzungen gut zusammenfassen kann, können relativ kompakt zusammengefasst auf fünf Dimensionen Unterschiede in der Persönlichkeit von ziemlich vielen Personen weltweit, das ist das Erstaunliche, differenzieren. Nächster Schritt wäre jetzt wissen wir, was das ist, was diese fünf verschiedenen Dimensionen ausmacht. Wie können wir das denn messen? Was würden Sie sagen? Wie kann man Persönlichkeit messen? Was wäre ein guter Ansatz? Ein Assessment Center? Ja, was würden Sie da machen im Assessment Center? Genau, Aufgaben stellen und schauen, wie die Leute sich verhalten, also ein bisschen indirekt das zu messen. Jemand eine andere Idee noch? Selbsteinschätzungstest könnte man machen, genau. Also ich könnte irgendwie Fragebogen austeilen und die Leute sich selbst einschätzen lassen. Genau, das ist schon gar nicht so schlecht. In der Tat, meistens wird das über Selbst- oder Fremdeinschätzungen gemacht. Das heißt, was sich hier etabliert hat, insbesondere für die Big Five oder diese großen fünf Dimensionen, sind systematische Messinstrumente aus der Persönlichkeitspsychologie, um diese Konstrukte zu messen. Also wir haben hier zum Beispiel die etablierte Big Five, ist der NEO-PIR und das ist ein Persönlichkeitsmessinstrument mit 240 Items. Das heißt, 240 Fragen werden hier benötigt, um hier psychologisch sauber diese Persönlichkeitseigenschaften abzubilden. Was natürlich so ist, aus einer pragmatischen Perspektive, stellen Sie sich jetzt vor, Sie müssten jeden Bewerber mit 240 Fragen entweder sich selbst einschätzen lassen oder von jemand anders bewerten lassen. Das wird ziemlich aufwendig. Deshalb gibt es auch schon kürzere Instrumente hier mit 60 Items, wo man versucht hat, das zu kürzen. Inzwischen Messinstrumente, die ich zum Beispiel oder die wir auch in unserer Forschung einsetzen, die haben sogar nur 10 Items, um das zu messen, also noch ganz, ganz viel kürzer, weil was ich zum Beispiel in meiner Forschung mache, dass ich dann in Unternehmen, dass in Mitarbeiterbefragungen das durchführen lasse, solche Tests, und da ist umso kürzer, umso besser, wo natürlich aber ein bisschen die Messqualität verloren geht. Also sehen Sie schon, wir haben hier davor gesehen, das sind schon einigermaßen komplexe Sachen, die hier abgebildet werden, die dann nur mit 10 Fragen abzubilden, das wird schon relativ knapp. Die allerdings mit 240 Fragen abzubilden, das ist auch schon ziemlich viel. Das Gute ist und das Erfreuliche ist, und deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, dass Sie diese Big Five hier kennen, das ist relativ gut etabliert, das ist eine gute Messung, das ist relativ gut validiert. Validiert bedeutet hier immer, machen Sie wahrscheinlich auch noch in der Methodenvorlesung, dass wir mit diesen Fragen genau das messen, auf eine clevere Weise, was wir messen wollen. Das heißt, wir bilden genau diese Dimensionen ab, die haben eine gute interne Validität, die sind abgrenzbar voneinander, auch die verschiedenen Dimensionen, die überkreuzen sich nicht miteinander, hängen trotzdem ein bisschen miteinander zusammen und gleichzeitig haben die auch eine gute prädiktive Validität, die können etwas voraussagen, das werden wir gleich sehen. Die sagen wirklich auch Arbeitsleistung später voraus. Wenn ich darauf achte bei der Personalselektion, habe ich auch eine gute Vorhersagekraft, dass die Leute, die ich darüber rekrutiere, auch nachher möglichst erfolgreich sind. Also hier mal so ein paar Ausschnittsfragen, dass Sie ein bisschen sehen, wie sieht das aus. Zum Beispiel Neurozizismus, ich bin leicht beunruhigt, Extraversion, ich habe gerne viele Menschen um mich herum, das wären Items, wo die Leute da zustimmen. Philosophische Diskussionen interessieren mich sehr, das wäre für Offenheit, dass man sich mit neuen Themen auseinandersetzt. Ich halte meine Sachen immer ordentlich und sauber, das wäre Gewissenhaftigkeit. Ich versuche zu jedem freundlich zu sein, das wäre die Verträglichkeit. Also hier so ein paar Ausschnitte, wo Sie sehen, über welche Items das gemessen wird, haben gesehen hier, mit der großen Itembatterie hätten wir da 240 Aussagen. Das wären sozusagen diese Selbsteinschätzungen oder Fremdeinschätzungen. Das Spannende ist, und das haben Sie vielleicht auch schon mitbekommen, es gibt heutzutage auch indirekte Messungen von Persönlichkeitseigenschaften. Zum Beispiel über Online-Nutzerverhalten. Da gab es eine hier relativ renommierte Sache, die 2017, 2018 durch die Presse gegangen ist, dieser Cambridge Analytica-Skandal, erinnern Sie sich vielleicht, wo da plötzlich rauskam oder vermutet wurde, dass es sozusagen solche Datenanalysenfirmen gibt, die über ihre Facebook-Profile feststellen können, und zwar nur über ganz wenig Informationen aus den Facebook-Profilen, was sie für Persönlichkeitseigenschaften haben. Wurde dann nachher wieder so ein bisschen zurückgerudert, ob das wirklich so der Fall war, aber die Hypothese war dann, dass das zum Beispiel für die Brexit-Kampagne hier eingesetzt wurde, auch von dem Wahlkampf von Trump, der darüber spezifische Wählergruppen identifiziert hat, weil das ja relevant sein kann, dass ich möglichst ganz genau weiß, was einzelne Wähler, die ich dann vielleicht auch wieder direkt über die sozialen Medien ansprechen will, für Persönlichkeitseigenschaften haben. Und die dann auch mit politischer Einstellung, mit Lokalität verknüpfen, dann kriege ich ganz viel Informationen über eine Person, kann das nutzen. Gibt da inzwischen einige auch weitere Forschung dazu und da gibt es schon ganz spannende Sachen. Also hier zum Beispiel 10 Facebook-Likes reichen auch aus, um eine bessere Einschätzung zu haben als ein durchschnittlicher Arbeitskollege über Persönlichkeitseigenschaften. 70 Likes reichen aus, um bessere Menschenkenntnis zu haben als enge Freunde. Und man kann zum Beispiel über Zahl der Social-Media-Kontakte, auch bei Extroversion, Introversion, Informationen kriegen. Gibt auch schon eine Diskussion darüber und auch eine wissenschaftliche Literatur dazu, die das versucht abzugleichen. Sind das bessere Einschätzungen als über Fremdeinschätzungen, die wir bekommen? Aber das ist zumindest schon mal sehr interessant. Und natürlich teilweise auch erschreckend, dass quasi über solches Social Media oder solches Internet Tracing solche Persönlichkeitseigenschaften auslesbar sind. Aus einer Forschungsperspektive ist es natürlich auch wiederum spannend, weil wenn sowas funktioniert, muss ich nicht mehr auf diese Selbsteinschätzungen zurückgreifen. Weil diese Selbsteinschätzungen sind ja teilweise hochgradig verzerrt. Sie werden das eben auch gedacht haben, wenn Sie diese Fragen ausfüllen müssen und wissen, da geht es um Persönlichkeitstests oder sind bestimmte Facetten erwartet, zum Beispiel, dass man jemand gewissenhaft hat, dass man jemand wahrscheinlich Extrovertierten hat, wenn es um irgendwie eine Trainee-Position zum Beispiel für Sie später geht, werden Sie natürlich versuchen, diese Fragen so auszufüllen, wie man sie ausfüllen soll. Wenn es hier über indirektes Tracking irgendwie funktioniert, ist zumindest aus einer Forschungsperspektive, die ethische Perspektive ist eine andere, das zumindest interessant. Gibt da noch ein bisschen eine Erweiterung auch dieses Big Five Modells, was immer noch so ein bisschen im Fluss ist. Haben vorhin die Zitation ja gesehen, das ist so aus Ende der 80er Jahre, wurde das so festgezurrt. Das hat sich schon relativ gut etabliert in der Literatur, wie gesagt auch in verschiedenen Kulturkreisen, in verschiedenen Ländern wurde das gezeigt. Gibt da aber immer noch Bestrebungen, das vielleicht zu erweitern, auch zu integrieren, zum Beispiel vielleicht nur auf 2 Dimensionen oder sogar nur auf 1 runterzubrechen, das gibt es, oder es auch noch zu erweitern. Die aus meiner Sicht relevanteste Erweiterung, deshalb stelle ich die Ihnen hier heute noch vor, ist diese hier, dass wir 2 Faktoren reinbringen, und zwar nicht mehr zwischen emotionaler Stabilität und Neurozytismus übertragen, sondern eine Emotionalität hier als Dimension aufnehmen und insbesondere noch das H dazu bringen, das ist das sogenannte Hexaco-Modell dann. Das ist Honesty, Humility, also ob ich jemand auch als ähnlich einschätze oder auch jemand als fair wahrnehme. Das heißt, ob jemand auch moralisch behandelt, ob er mich gerecht behandelt, ob er mich fair verhandelt, ob er quasi zurückhaltend ist, wie er mit mir umgeht. Da wurde festgestellt, und das noch ein bisschen erweitert, dieses lexikalische Vorgehen, was ich Ihnen vorhin auch beschrieben hatte, wurde nochmal genauer geguckt, wie werden denn Personen beschrieben, und da wurde hier gesagt, das ist eine Dimension, die insbesondere noch nicht berücksichtigt wurde, die müsste man eigentlich noch daran integrieren. Das ist so ein bisschen Trend in der Persönlichkeitsforschung aktuell, dass auch diese Honesty-Humility-Dimension hier noch mit Aufnahme gefunden hat. Also dass Leute auch ehrlich oder bescheiden sind, sich fair verhalten, dass das auch eine Rolle spielt. Das nur zur Vollständigkeit. Die zweite Sache neben diesem Big Five, weil, wie gesagt, nochmal so, wenn Sie jetzt eine Sache mitnehmen aus der ersten Dreiviertelstunde, das Big Five, das ist wirklich eine gute, valide Messung der Persönlichkeit. Da haben wir es wirklich auf möglichst wenige Items, Eigenschaften runtergebrochen. Das ist gut etabliert, das ist wissenschaftlich in vielen Studien gezeigt worden, dass es auch eine Wirksamkeit ist. Eine andere Möglichkeit, die insbesondere, wie vorhin schon gesagt, besonders in der Praxis häufig zu anwenden kann, ist die Messung nach Myers-Briggs. Die finden Sie auch im Lehrbuch nochmal, auch ausführlich beschrieben, wenn Sie das nachlesen wollen. Und die ist in der Praxis häufiger im Einsatz, weil sie vermeintlich erstmal einfacher in der Anwendung ist. Nämlich die Idee ist hier, nicht so ganz ähnlich, unähnlich wie davor, aber in den Nuancen dann doch anders, wie ich gleich erklären werde, dass wir jede Person hier auf 4 Dimensionen einschätzen. Und zwar nicht wie vorher, da geht das quasi auf eine 1 bis 7 oder 1 bis 5er Likert-Skala. Jemand ist ganz extrovertiert oder ganz introvertiert. Hier macht man quasi nur eine Einschätzung kategorial. Das heißt, erste hier Motivation, Antrieb, bin ich eher extrovertiert oder bin ich eher introvertiert? Ja oder nein? Extrovertiert oder introvertiert? Ich muss jeden mit einem klaren Cut in eine dieser beiden Dimensionen einordnen. Oder zweite Dimension, von meiner Aufmerksamkeit bin ich eher jemand, der ein Gefühlsmensch ist, der auch Entscheidungen aus der Intuition trifft, oder bin ich eher von der Sensorik jemand, der ganz rational alles abklopft und danach Entscheidungen trifft. Genauso hier denken, entscheide ich rational oder fühlen, bin ich eher moralisch unterwegs, bringe ich auch meine Gefühle ein, wenn ich Entscheidungen treffe. Und schließe hier unten Lebensstil oder auch wieder mit der Entscheidungsfindung ganz stark verknüpft. Warte ich ganz lange ab, bis ich Entscheidungen treffe, lasse ich mich darüber beeinflussen, was in meiner Umgebung passiert, auch nochmal umstimmen von Wahrnehmungen, die ich aufnehme, oder entscheide ich mich relativ schnell und halte dann an den Entscheidungen fest. Aus diesen 4 Einordnungen, die Sie dann hier vornehmen, jede Person wird nach diesen 4 Kategorien 1 oder 0 eingeordnet, ergeben sich dann, und das ist dann das Positive aus der praktischen Perspektive, 16 idealtypische Persönlichkeitstypen. Und das Coole ist, deshalb verkauft sich das auch so gut gegenüber den Firmen, indem ich dann die Person eingeordnet habe und zum Beispiel hier einen Typ habe, der ist INTJ, also der ist introvertiert, entscheidet eher auf Intuition, denkt eher nach, das heißt rational bei den Entscheidungen und bewertet eher. Da habe ich jemanden, der ein Visionär ist. ESTJ, jemand, der extrovertiert ist, der eher sensorisch entscheidet, trotzdem nachdenkt und dann bewertend letztendlich ist, das ist ein Organisator. Das ist jemand, der ist realistisch, logisch, analytisch, entscheidungsfreudig, natürliche Neigung zur Wirtschaft und Mechanik. Das heißt, eher jemand, der organisationsfähig ist. Und allein über diese Eigenschaften hier hinten habe ich quasi dann Idealtypen auch von Mitarbeitern, von Leuten, die ich auswähle, ohne über eine vermeintlich exakte Messung. Das Problem bei dieser Messung ist jetzt, das ist leider nicht exakt. Das ist leider nicht besonders gut, weil zum einen kann ich die Leute meistens relativ schwierig in diese 0-1-Kategorien einordnen und dann diese Ergebnisse, die hier hinten rauskommen, die sind ziemlich willkürlich. Die haben insbesondere eine ganz niedrige Test-Retest-Reliabilität. Das bedeutet, wenn das von einer Person gemacht wird und dieselbe Person macht das später nochmal, nach 2 Monaten kommen unterschiedliche Ergebnisse aus. Wenn ich mehrere Bewerter habe, die müssen die gleiche Person einschätzen, kommen die ganz selten oder mit einem ganz niedrigen Prozentzahl zu den gleichen Ergebnissen. Das zweite ist, das hat auch eine ganz schlechte Vorhersagekraft für die Arbeitsleistung später. Das heißt, ich habe die Leute zwar gut hier in irgendwelche Kategorien eingeordnet, die mir vielleicht helfen, brauche ich jetzt eher jemanden, der operativ unterwegs ist und organisiert, oder brauche ich eher eine Führungskraft, die visionär ist, oder jemand, der neue Ideen entwickelt, dann brauche ich vielleicht den konzeptionellen Typen. Das wäre cool, wenn das so wäre, aber die Messung ist schlecht und die Prädiktion, dass das wirklich dann nachher auch so stattfindet vom Arbeitsverhalten, ist auch schlecht. Bedeutet also hier, das hilft mir nicht besonders stark weiter, um wirklich nachhaltige Entscheidungen über Persönlichkeitstests für nachher den Personalerfolg, für den Erfolg des einzelnen Mitarbeiters und vielleicht den Erfolg der Organisation zu treffen. Das heißt, das ist die Riesenherausforderung hier und das ist auch die große Debatte, die stattfindet. Wenn Sie das mal bei Twitter eingeben zum Beispiel, MBTI, und danach gucken, da gibt es sehr starke dogmatische Debatten darüber, ob das ein guter Test ist oder nicht. gibt da ganz starke Camps aus dieser Persönlichkeitsforschung, der sagt, das ist eigentlich Astronomie, das hat überhaupt keine Vorhersagekraft und das wird trotzdem so stark angewendet. Da gibt es andere, mehr praxisorientierte Leute, besonders Beratungsunternehmen, die das, wie gesagt, in die Firmen bringen, insbesondere in den USA, die verteidigen das ganz, ganz stark, dass dieser Test was Sinnvolles ist, dass es doch eine sinnvolle Kategorisierung wäre, die dem Personalverantwortlichen weiterhilft. Aus den Wissenschaften, ja, das kann durchaus sein, dass das irgendwie eine Heuristik ist, die den Leuten hilft, irgendwelche anderen Mitarbeiter einzuordnen, vielleicht auch einzuordnen, wie ich mein Team zusammenstellen muss, welche Persönlichkeitseigenschaften oder Typen ich da will. Aus einer wissenschaftlichen Perspektive, das nochmal hier als Key Message ist, ist schlecht. Das bringt uns gar nichts, das können wir nicht nutzen. Deshalb immer, wenn Sie das auch später in Ihrem Berufsalltag vielleicht mal hören, seien Sie vorsichtig und sagen, das ist kein guter Test, das habe ich damals in Personal und Organisation gelernt. Damit habe ich keine valide und reliable Messung von Persönlichkeitseigenschaften, sondern ich muss da tiefer reingehen, ich muss vielleicht auf so einen Big Five eingehen und das versuchen, darüber zu messen. Gut, also soweit erster Teil. Was ist Persönlichkeit? Wichtig, gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu messen. Das Sinnvollste ist sicher die Big Five oder die Erweiterung dann dieses Hexaco-Instrument. Wie ist das jetzt mit der Arbeitsleistung? Das Erfreuliche ist, hatte ich jetzt schon mehrmals anklingen lassen, dass diese Big Five-Eigenschaften mit einer Vielzahl von Sachen zusammenhängen. Also Personen, die zuverlässig, gründlich, vertrauenswürdig, sorgfältig, organisiert, hartnäckig, hart arbeitend sind, zeigen bessere Arbeitsleistung. Bedeutet hier zum Beispiel, wenn ich jemanden habe, der emotional stabil ist, das heißt, der sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt, dann hat er weniger negative Gedanken, der kommt weniger in eine negative Spirale rein, der ist stressresistenter, der hat eine höhere Job- und Lebenszufriedenheit und ein geringeres Stresslevel. Das heißt, für mich persönlich ist das angenehmer, wenn ich so jemand bin, der nicht so neurotisch ist, sondern der emotional stabil ist, aber auch für meinen Arbeitgeber ist das wahrscheinlich was ziemlich Positives. Weil den kann ich mal neue Aufgaben geben, ohne dass er sich gleich verrückt macht. Der denkt sich da selber ein, versucht sich da einzubringen, versucht das zu bewältigen. Extraversion, das ist insbesondere wichtig, bessere zwischenmenschliche Fähigkeiten. Wenn ich jemanden sozial überzeugen muss, insbesondere wenn ich eine Führungsperson bin, aber auch wenn ich in meinem Team arbeite, wenn ich in einem Meeting bin, da meine Meinung mal rüberbringen muss, meine Kompetenzen, mein Wissen auch einbringen will, auch das ist wichtig. Das heißt, auch da sehen wir, das ist immer hier zusammengefasst, eine höhere Leistungsfähigkeit, verbesserte Führungsfähigkeiten, höhere Job- und Lebenszufriedenheit. Diese Offenheit für Erfahrung, für Neues, das ist insbesondere ganz wichtig, wenn es um Innovation geht, dass ich lernfähig bleibe, dass ich interessiert an Neuem bleibe, dass ich kreativ bin, dass ich flexibel und eigenständig bleibe und wir sehen, dass bessere Trainingsleistung, wenn die Leute sich weiterbilden, dass sie sich an neue Bedingungen anpassen, dass sie anpassungsfähig bleiben, da ist das ein ganz wichtiger Faktor. Verträglichkeit, wenn mich andere als sympathisch mitnehmen und ich mich gern in solchen sozialen Interaktionen bewege, dann bin ich beliebter, bin vielleicht auch konformer, kann mich besser in Gruppen einpassen. Genau, ich kann besser agieren in Gruppen, was ganz, ganz wichtig ist, weil meistens sind wir in sozialen Settings unterwegs und wenn ich da ständig anecke, wenn ich mich ständig auch mit anderen streite, wenn ich eine ganz schwierige Persönlichkeit in diesem Bereich habe, werde ich da große Probleme bekommen. Und schließlich das Entscheidende, das werden wir gleich sehen, Gewissenhaftigkeit, wenn ich wirklich gründlich arbeite, wenn ich mich selbst strukturieren kann, wenn ich selbst diszipliniert bin, das ist ja mit einer der wichtigsten Faktoren in unserer heutigen Leistungsgesellschaft, das führt dazu, dass ich insbesondere höhere Arbeitsleistung habe, aber auch generell sogar eine höhere Lebenserwartung, gibt es da Evidenz für. Das heißt, was wir sehen, an die Grafik können Sie sich vielleicht noch ganz dunkel erinnern, das ist eine Meta-Analyse, die hatte ich Ihnen schon mal in der Motivationsvorlesung gezeigt, wo es um das Engagement ging, Meta-Analyse hier von 2011, Christian et al., wo gezeigt wurde, Employee Engagement ist wichtig für die Arbeitsleistung. Da haben wir gesehen, diese Motivation, das ist wichtig, dass die Leute mit dabei sind, dass sie motiviert sind, dass sie das von Handlung umsetzen. Wovon wird das jetzt getrieben? Also Meta-Analyse bedeutet wie immer, verschiedene Studien werden zusammengefasst, durchschnittliche Effekte gezeigt. Da sehen wir einmal hier oben, auch interessant, aus dem Bereich der Job-Characteristic-Vorlesung oder der Arbeitsbedingungen, dass diese Aufgabenvariabilität und Aufgabenrelevanz eine große Rolle spielt, also wie viel Variation es meiner Aufgabe gibt, ob ich das auch als relevant anziehe, können Sie sich erinnern. Das scheint hier ein großer Einflussfaktor zu sein, aber dann hier unten, der zweite große Treiber von Engagement von Mitarbeitern ist die Persönlichkeit. Das heißt, ob ich Mitarbeiter habe, die gewissenhaft sind, die positiv positive Persönlichkeitsmerkmale haben und sich proaktiv auch verhalten. Alle diese drei Faktoren sind zentral für das Engagement der Mitarbeiter. Deshalb hier auch nochmal wichtig, bei der Personalauswahl schon da die richtigen Leute auszuwählen, ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb sind diese Tests, diese Messungen ganz zentral, weil wir haben gesehen, da kann ich nicht viel dran machen. Das ist ein stabiler Trade, eine stabile Eigenschaft, die verändert sich durch das Arbeitsumfeld nur beschränkt. Das heißt, da bei der Selektion schon gut zu gucken, hat dann einen positiven Effekt auf mein Engagement und letztendlich auf die Arbeitsleistung. Was aber hinzukommt, ist dann, dass natürlich schon der Kontext eine Rolle spielt, inwiefern diese Persönlichkeitseigenschaften stärker aktiviert werden und letztendlich auch eine stärkere Rolle spielen im Hinblick auf meine Arbeitsleistung. Da gibt es zwei Sachen, die Situation Strength Theory und dann die Trade Activation Theory, die ich Ihnen noch ganz kurz vor der Pause vorstelle. Das eine ist die Annahme, dass es spezifische Situationen gibt, die meine Persönlichkeitseigenschaften stärker wirken lassen und manche lassen meine Persönlichkeitseigenschaften wenig stark wirken. Ist auch relativ leicht verständlich, dass es von einer Situation, in der ich mich befinde, einem sozialen Settings, das kann im privaten Bereich sein, aber in diesem Fall insbesondere im organisationalen Bereich, dass das einen Einfluss darauf hat, wie stark ich meine Persönlichkeit einbringen kann, wie stark dann auch meine Persönlichkeit auf meine Arbeitsleistung wirkt. Und das hängt insbesondere von vier Faktoren ab, die die Arbeitssituation beschreiben. Das ist einmal ein bisschen zusammen, Klarheit und Konsistenz. Das heißt, gibt es ganz klare Vorgaben, was ich in meinem Job zu tun habe? Ist das vordefiniert? Ist das für alle konsistent? Ist das auch konsistent über die Zeit? Also extremster Fall, bin ich irgendwie ein Soldat, ein einfacher Rekrut, wo ganz klar vorgegeben wird, du musst jetzt hier die Kaserne überwachen, du musst jetzt die und die ganz konkrete Aufgabe machen. Das ist unabhängig von dir als Person, das kann jeder andere auch machen. Du steckst du sogar in der Uniform, da wird auch außen gezeigt, dass alle gleich sind. Dann habe ich eine ganz, ganz stark konsistente Situation. Anderer Fall wäre ein freischaffender Künstler, wo es ganz stark auf meine individuellen Eigenschaften, Persönlichkeiten ankommt, mir von außen ganz wenig vorgegeben wird oder auch in der Werbeagentur, wenn ich da arbeite, wo es auf diese Kreativität ankommt, auf meine Persönlichkeit, dass ich die da einbringe und meine Aufgabe ist ganz divers. Jeden Tag kriege ich ein anderes Projekt, wo ich mich unterschiedlich einbringen muss. Hinzu kommt dann noch die dritte und vierte Sache, ob das eine Begrenzung ist, das heißt, ob ich auch individuelle Autonomie in meiner Entscheidung habe, auch das hatten wir schon mal besprochen, also ob ich auch enge Vorgaben habe, irgendein Bankberater darf immer nur eine Entscheidung darüber treffen, ob jetzt der Kreditrahmen A oder erweitert wird oder der Kredit vergeben wird an den Kunden oder nicht, oder bin ich, wie gesagt, jemand ganz Kreatives, der in der Projektarbeit arbeitet, hat einen ganz großen Entscheidungsspielraum, dann spielt meine Persönlichkeit eine viel stärkere Rolle. Dann ist es zum Beispiel wichtig, dass ich eine starke Offenheit habe, aber vielleicht dann auch später eine Gewissenhaftigkeit, um dann was umzusetzen. Wenn das schon ganz stark fix vorgegeben ist, kann ich da nicht viel einwirken. Und schließlich spielt es auch eine Rolle, welche Folgen meine Entscheidung habe, inwiefern der Job irgendwelche Auswirkungen hat. Also wenn das irgendwie ein Gehirnchirurg ist oder so, und dann sollte er vielleicht seine Persönlichkeit, seine persönlichen Eigenschaften irgendwie raushalten, dann sollte alles relativ stark normiert sein. Wenn das andere Bereiche sind, wie eben hier Werbeagentur oder andere kreative Tätigkeiten, da ist schon noch wichtig, was das Outcome ist, aber dass das jetzt gut oder schlecht oder richtig oder falsch ist, das spielt nicht so eine starke Rolle, deshalb soll sich der Einzelne stark einbringen. Also, wie stark diese Situation ist, wie stark die normiert ist, um das zusammenzufassen, das spielt eine Rolle, wie stark ich meine Persönlichkeit einbringen kann und wie stark dann meine Persönlichkeitseigenschaften, insbesondere diese positiven persönlichen Eigenschaften aus dem Big Five, dann in der Situation wirken. Gleichzeitig kann es auch noch sein, dass die spezifische Situation das aktiviert. Also zum Beispiel hatten wir auch schon drüber gesprochen, wenn es besondere Anreizsysteme gibt, die zum Beispiel darauf angelegt sind, dass es eine leistungsbezogene Belohnung gibt auf den Verkauf von Versicherungen. Erinnern sich an das Filmchen, was wir uns angeguckt haben von der MEG AG. Und da wird ja wahrscheinlich ziemlich incentiviert, dass man irgendwie extrovertiert ist. Das heißt, wenn ich gut nach außen verkaufen kann, dann ist das positiv. Das heißt, ich bekomme noch einen externen Anreiz, diese Persönlichkeitseigenschaft, die ich natürlich schon irgendwie mitbringen muss, noch besonders stark zu zeigen und die wirkt sich dann besonders stark auf die Arbeitsleistung aus. Wohingegen anderen Jobs, weiß nicht, Verwaltungsangestellter, der hier in seinem Büro täglich sitzt, der nicht irgendwie nach außen was tragen muss, der dafür überhaupt nicht incentiviert wird, da kommt die Situation nicht so stark rein. Und schließlich, genau, kreative Situationen, da ist dann eher Offenheit gefordert, das wäre das Beispiel von eben von der Werbeagentur. Das heißt, hier zusammenfassend, die Tabelle brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht Schritt für Schritt durchzugehen, finden Sie auch nochmal so im Lehrbuch, gibt es dann verschiedene Jobs, wo bestimmte persönliche Eigenschaften besonders zum Tragen kommen. Also es gibt Jobs, da kommt es ganz stark auf die Detailorientierung an. Also zum Beispiel Fluglotsen, Buchhalter, Rechtsanwalt, Fachangestellter, ja, aber vor allen Dingen die ersten beiden Fluglotsen und Buchhalter, da dürfen keine Fehler gemacht werden. Da selektieren sich wahrscheinlich auch schon solche Leute rein, die sehr stark gewissenhaft orientiert sind. Und wenn die dann auch so halten, wenn die dann auch so handeln, nämlich ganz stark gewissenhaft sind, da keinen Fehler zulassen, insbesondere beim Fluglotsen wäre das natürlich fatal, dann ist der Berufserfolg da auch besonders gut. Das heißt, da kann ich mit so einer Persönlichkeitseigenschaft in diesem Job, bei dieser Situation unter diesen Bedingungen, werden die besonders aktiviert und ich habe damit besonders großen Erfolg. Gibt dann andere Berufe, da kommt es eher auf die soziale Kompetenz an. Das heißt, da haben wir eher diese nach außen gerichteten Faktoren, Extraversion und Verträglichkeit. Zum Beispiel, wenn ich Therapeut bin, muss ich gut in solche Interaktionen eingehen. Wenn ich vielleicht Priester bin, muss ich auch ziemlich viel dieser Gespräche führen, muss andere Leute überzeugen, aber auch sympathisch rüberkommen, mich darauf einlassen können. Das heißt, da ist es ganz wichtig, dass ich diese nach außen gerichteten Persönlichkeitseigenschaften habe. Andere Jobs, wie eben schon genannt, da ist vielleicht dann Innovation ganz, ganz wichtig. Da kommt es ganz stark auf diese Offenheit für neue Erfahrungen an. Das heißt, Schauspieler, Werbetexter, kreativ sein, da wird besonders das stark aktiviert und gefördert und wahrscheinlich auch schon selektiert bei der Personalauswahl. Denn nur wenn ich diese Persönlichkeitseigenschaften mit einer großen Ausprägung mitbringe, werde ich da gut unterwegs sein. Gut, jetzt für Sie kurz zum Nachdenken. Im nächsten Schritt wollen wir jetzt gucken, für eine Führungskraft, was brauche ich denn da für Persönlichkeitseigenschaften? Da mal 5 Minuten Zeit für Sie zum Nachdenken, welche Persönlichkeitseigenschaften sollte denn eine Führungskraft haben? Genau, also so ein bisschen selbstbewusst sollte man sein, eine Selbstüberzeugung haben irgendwie, ne? Andererseits wird es schwierig, wenn man andere überzeugen will und hat das selber nicht in sich drin. Das wäre wichtig wahrscheinlich. Ja? Extrovertiert sein, ein bisschen so soziale Fähigkeiten, mit Menschen arbeiten können. Durchsetzungsvermögen wäre auch nicht so ganz schlecht, ne? Wenn das mal mitbringen würde, dass man sich auch ein bisschen hier durchsetzen kann. Genau, gegensätzliche Meinungen anzuhören, anzunehmen, vielleicht sich überzeugen zu lassen, nicht nur von sich selber überzeugt zu sein. Das wäre vielleicht wichtig. Unabhängigkeit, eigene Meinungen haben, ja. Sie hatten noch gute Networking, genau. Sich irgendwie so politisch verhalten können in der Organisation, das hatten wir in der allerersten Veranstaltung. Also sehen wir schon hier so eine Vielzahl von Sachen, die hier vielleicht eine Rolle spielen, die wichtig sind. Wenn wir das ein bisschen systematischer angehen und nochmal gucken, was sagt uns die Forschung dazu, was Führungskräfte häufig mit sich bringen, wenn die untersucht werden und was dann auch quasi wieder eine Vorhersagekraft hat für die Leistungsfähigkeit für Führungskräfte, dann sind das vor allen Dingen 3 Sachen im ersten Schritt, die damit zusammenhängen, was hier auch ganz am Anfang gesagt wurde, dass man sowas hat wie eine Selbstreflexionsfähigkeit. Das heißt, dass man sich ein bisschen auch selbst einschätzen kann, dass man sich selbst evaluieren kann, sich selbst auch Ziele setzen kann und dass man die auch umsetzen kann und dann letztendlich auch nach außen tragen kann. Da gibt es so einen neuen Ansatz, der das ein bisschen versucht zusammenzufassen. Das ist das Selbstleadership oder Selbstführung, die eben das sagt, dass gute Führungskräfte erstmal für sich selber gut reflektieren können. Das heißt, die müssen sich selber einschätzen können, wo bin ich denn auch gut, wo bin ich denn schlecht, wo habe ich denn eigene Kompetenzen, wo brauche ich vielleicht auch meine Mitarbeiter, wo muss ich da andere Kompetenzen reinholen. Und das ist wichtig und das ist eben auch ein bisschen, was dem widerspricht, wie Führungskräfte auch häufig stereotyp eingeschätzt werden, dass sie sagen, das müssen die Alleskönner sein, das müssen die besten Leute sein. Also eine wichtige Kompetenz ist, dass man sich selbst einschätzen kann, dass man auch eine Selbstwirksamkeit entwickeln kann, eine Selbstmotivation, sich auch zu verbessern. Und das gelingt, indem man auch den Referenzrahmen richtig setzen kann. Das heißt, dass ich selber auch realistisch einschätzen kann, wo bewege ich mich selber, wie stehe ich auch zu anderen in der Leistungsfähigkeit und wie kann ich mich da auch verbessern. Das heißt, denken Sie an diese Equity-Gleichgewichtstheorie, da ist das, wo das zum Beispiel zum Einsatz kommt. die Wahrnehmung, wann ich zum Beispiel gerecht oder ungerecht behandelt werde, wann ich zum Beispiel meinen Bonus bekomme als Führungskraft, hängt ja auch davon ab, ob ich das realistisch einschätzen kann, ob ich meine Leistung selber gut bewerten kann, ob ich das nicht nur extern attribuiere, dass ich unfair behandelt werde, sondern vielleicht denke, hey, vielleicht muss ich mich da und da noch verbessern, vielleicht muss ich mich da und da entwickeln, vielleicht muss ich selbst regulativ da fähig werden. Und das muss dann in der letzten Entscheidung dann zur Umsetzung kommen, dass man, und damit kommt man dann auch voran als Führungskraft, nur so kommt man wahrscheinlich auch die Motivation, wenn ich diese Wahrnehmung habe, wenn ich das evaluiert habe, mir meine Verbesserungskategorien gesetzt habe, dass ich das dann auch umsetze, dass ich proaktiv unterwegs bin, dass ich mich ständig kontinuierlich verbessern will, das zeichnet eine gute Führungskraft aus. Wenn wir gucken jetzt mit den vorherigen Kategorien von den Big Five, womit hängt das zusammen? Dann ist hier sicher, und das ist auch mit der entscheidende Faktor hier, in verschiedenen Forschungsstudien, die hier unten auch aufgeführt wurden, ist Gewissenhaftigkeit natürlich was ganz, ganz Wichtiges. Also Führungskräfte sollten schon ziemlich gewissenhaft sein, um auch nachhaltig was in weit erreichen zu können, um sich selbst entwickeln zu können, aber auch um andere zu entwickeln. Ich sollte extrovertiert ein bisschen sein, auch das wurde ja gesagt, wenn ich nicht nach außen kommunizieren kann, kann das nicht gut funktionieren. Ich sollte schon einigermaßen stabil sein, denn mit Stress umgehen, auch das ist was ganz, ganz Wichtiges. Auch zu reflektieren können, einzuschätzen können, was sollte denn wirklich Stress auslösen, wo muss ich mich mit beschäftigen, aber womit sollte ich mich vielleicht auch nicht stressen lassen, wenn wir nächstes Mal drüber sprechen. Es gibt ein Konzept, das vom positiven Stress ausgeht, der durchaus auch was Positives auslösen kann, wenn ich eine Herausforderung von außen an mich herangetragen werde und ich mich damit auseinandersetze. Gleichzeitig gibt es aber auch negativen Stress, den Distress, das ist schlecht. Wenn ich mich ständig negativ stressen lasse, dann werde ich nicht besonders weit kommen. Und schließlich auch die Offenheit, weiter mich zu entwickeln, auch das ist wichtig, dass ich ständig dazulernen will, dass ich vorankommen muss. Das sind sozusagen die positiven Eigenschaften. Sie sehen da relativ viel von diesen Big Five, bis auf diese Verträglichkeit, die wurde zumindest in empirischen Studien als nicht so stark hier eingeschätzt, ist hier erforderlich. Gleichzeitig gibt es aber vielleicht auch Eigenschaften von Führungskräften, die nicht ganz so positiv sind. Denn bisher haben wir uns ja damit auseinandergesetzt, dass es Persönlichkeitseigenschaften gibt, die durchweg positiv sind. Das heißt, diese Big Five, die positiv sind. Genau, jetzt kommen wir aber dahin, gibt es vielleicht ja auch ein paar negative Eigenschaften, die auch Persönlichkeit ausmachen und die vielleicht gerade auch bei Führungspersönlichkeiten eine Rolle spielen. Also, was könnte das sein? Wenn man an Führungskräfte denkt, könnte vielleicht auch sowas wie Narzissmus, Selbstverliebtheit eine starke Rolle spielen. Haben Sie vielleicht selber schon mal kennengelernt, Leute, die gerne im Rampenlicht stehen, die sich gern selbst darstellen, die kommen vielleicht auch in solche Führungspositionen. Machiavellismus, das war eben mit der Frage, Leute, die da so sehr politisch, sehr machtorientiert unterwegs sind, auch das braucht man vielleicht, um irgendwie in die Karriereleiter nach oben zu können, ohne Rücksicht auf Verluste irgendwie voranzukommen. Und im schlimmsten Fall habe ich vielleicht sogar eine Führungsposition, da gibt es dann auch systematische Studien zu, vielleicht sogar Leute, die zumindest soziopathisch sind, im schlimmsten Fall sogar psychopathisch, die fast schon Persönlichkeitsstörungen haben, die aber das positiv einsetzen können und andere manipulieren können. Auch das sind durchaus Evidenzen, die man natürlich nicht bei allen Führungskräften sieht, aber bei einigen. Und deshalb auch interessant, sich mit diesen dunklen Seiten von Persönlichkeit neben diesen positiven Big Five, auf die man natürlich erstmal fokussieren sollte und die wichtigsten sind, auch ein bisschen zu gucken. Also, wie ist das mit dem Narzissmus? Wo kommt das her? Griechische Mythologie. Der Narzisst, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt hat, der sich selber ständig so toll findet, dass die Herausforderung ist und was sie dann auch in ihrem Leben und besonders in der Karriere, nicht nur in den Organisationen, in Firmen, sondern häufig auch im politischen Bereich, haben wir durchaus auch in höchsten Positionen Leute, die zumindest narzisstische Tendenzen haben, die werden häufig erstmal als charismatisch wahrgenommen. Also Leute, die sehr selbstüberzeugt sind, die auch selbst verliebt sind, die auf ihr Äußeres achten, das auch nach außen tragen, die nehmen wir vielleicht erstmal auch als zumindest warm, charismatisch, kompetent, machtvoll wahr, was Charisma auszeichnet. Das heißt, bei Führungskräften sehen wir da durchaus eine höhere Ausprägung von dieser Persönlichkeitseigenschaft. Narzissten, auch wenn man die selber fragt, berichten hier eine höhere Arbeitsmotivation, höheres Engagement, eine höhere Lebenszufriedenheit, eine höhere Freude an der Arbeit. Das heißt, für die selber scheint das gar nicht so schlecht zu sein. Wenn ich jemanden habe, der sehr auf sich selbst bezogen ist, der sich besonders gerne selbst in den Mittelpunkt stellt, guckt, dass er selber immer gut aus der Situation rauskommt. Ist das deshalb so, dass narzisstische Persönlichkeiten die bessere Führungskräfte sind und dass wir sogar danach auswählen sollten, dass wir in solchen Positionen Narzissten haben? Da ist es so, besonders wenn man das längerfristig sich anguckt, gucken wir gleich mal auch auf eine Studie, ist das so, dass solche Narzissten in dem Umgang, besonders bei der Wahrnehmung der Geführten oder der Follower, nicht besonders gut wahrgenommen werden. Dass sie als unethisch und ineffektiv wahrgenommen werden und deshalb eigentlich keine besonders guten Führungskräfte sind. Wie gesagt, wir haben das nicht nur im Organisationsbereich, wir haben das auch zumindest zum Teil im politischen Bereich. Und da mache ich jetzt nochmal den Versuch, Ihnen ein richtiges Video zu zeigen.
Ein Narzisst oder Narziss ist laut Duden ein ganz auf sich selbst bezogener Mensch. Einer, der sich selbst bewundert und liebt. Es gibt immer mehr Anhaltspunkte, die dafür sprechen, dass der US-Präsident in diese Liga gehört. Privatsache, könnte man denken, aber nicht, wenn es um den Staatschef der Vereinigten Staaten geht. Und wenn der Narzissmus so weit blüht, dass selbst Geheimdaten womöglich nicht mehr sicher sind vor einem Mann, der sich gern selbst produziert. Schon im Februar warnten hunderte Psychotherapeuten und Psychologen vor den Gefahren eines narzisstischen Trumps. Die Citizen Therapists warnten in einem Manifest, die Freiheit der Menschen in den USA, gar weltweit, sei durch Narzissten wie Trump bedroht. Wie ihr wisst, führe ich einen Krieg gegen die Medien. Sie gehören zu den unehrlichsten Wesen der Erde. Das sagte Trump bei seinem CIA-Besuch. Auch ein Geheimdienst, das FBI, hatte bis vor kurzem noch diesen Chef, James Comey. Der wurde jetzt von Trump geschasst. Warum genau ist